HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Wir betreuen die Patienten so gut wie möglich und wir treiben die medizinische Untersuchung des Coronavirus voran. Seit dem Ausbruch ist China in sehr ernster und professioneller Art und Weise damit umgegangen. Ich trage im Moment immer eine Maske und ich vertraue den Behörden nicht.
Ich habe Angst, es gibt ja kein Medikament gegen das Virus. Anders als bei Bakterien hilft nichts dagegen. Man muss sich auf sein Immunsystem verlassen, das macht mir Sorgen.
Natürlich, die Angst ist immer da, also vor allem in großen Städten und an öffentlichen Plätzen wie Bahnhof oder so.
Hände waschen, notfalls mal desinfizieren.
Jetzt so eine große Angst habe ich im Moment jetzt noch nicht. Ich habe gehört, dass es eher auf ältere Leute zutrifft, dass die das eher bekommen.
Wir haben zunächst einmal hochgerüstete Kliniken.
Wir sind aber auch gut vorbereitet. Es gibt Pandemiepläne, es gibt Umgangspläne.
Es ist ein Grund zur Panik. Endlich ein Grund.
Los, Panik!
Es ist ein Grund zur Panik.
Endlich ein Grund zur Panik, singen die Helden und gleich mit Fragezeichen hinterher. Grundlos Panik? In beängstigender Regelmäßigkeit kommen sie über uns. Viren, Influenza sowieso, Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS und jetzt das neue Coronavirus. Oft sind es Tiere, die zuerst erkranken, die Übertragbarkeit aber bleibt meist nicht auf eine Spezies beschränkt. Irgendwann stellt sich dann die Frage, wie man sich bei einer Ansteckung von Mensch zu Mensch verhalten soll. Helfen Hygienemaßnahmen und Atemschutzmasken? Sollte man sich impfen lassen und sei es nur, um Kollateralerkrankungen vorzubeugen? Oder ergibt man sich dem Schicksal, weil man ohnehin rein gar nichts tun kann, außer vielleicht Hände waschen und große Menschenansammlungen meiden? Die Verwirrung ist groß und damit wächst die Angst. Inzwischen gibt es über 100 Todesfälle und täglich kommen neue Infizierte hinzu. Dabei ist eines sicher, das Coronavirus wird nicht das letzte sein, das den Menschen bedroht. Dabei haben Viren auch gute Seiten und die zeigen sie zum Beispiel in der Darmflora des Menschen oder im Ökosystem der Weltmeere. An Krebsforschungszentren wird sogar untersucht, wie Viren sich gegen Krebszellen einsetzen lassen. Auch deshalb ist ungewiss, wie der Kampf zwischen Mensch und Virus ausgeht. Die Corona der Schöpfung. Mensch gegen Virus, so haben wir heute getitelt. Und hören erstmal, wie die Lage jetzt in Deutschland ist. Mit dem ersten erkrankten Patienten in Bayern. Andreas Reuter ist nicht in Bayern, sondern in Berlin, nah dran am Gesundheitsminister.
Der Ernstfall ist da, das Coronavirus in Deutschland angekommen. Eine erste Infektion mit dem neuartigen Virus aus China wurde gestern Abend in Bayern bestätigt. Heute, am Tag danach, steht Jens Spahn im Foyer seines Gesundheitsministeriums und gibt sich gelassen.
Es war zu erwarten, dass der Coronavirus auch Deutschland erreicht. Der Fall in Bayern zeigt aber eben auch, dass wir gut vorbereitet sind, dass die Informationen zwischen Bund und Ländern und international gut funktionieren, dass wir vor allem aber auch mit den Notfallplänen, den Meldeketten, den Möglichkeiten, die wir in unserem Gesundheitswesen in Deutschland auch zur Versorgung von entsprechend infizierten Patientinnen und Patienten haben, dann auch gut zusammenwirken.
Die gute Nachricht, dem infizierten Mann in Bayern geht es gut. Und das Fazit des Gesundheitsministers:
Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch diese neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach unserer Einschätzung weiterhin gering.
Ruhig bleiben, keine Panik schüren. Sorge bereite ihm nur, dass bereits Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus verbreitet würden, so Spahn. Kurz vor seinem Statement hatte er mit seinen Ministerkollegen aus den Bundesländern telefoniert und sich auf einige zusätzliche Vorschriften verständigt. Etwa für Flugzeuge, die aus China kommen und in Deutschland landen. Piloten werden verpflichtet, schon vor der Landung den Tower über den Gesundheitszustand der Passagiere zu informieren und
wir werden darüber hinaus Reisende aus China verpflichten, entsprechende Formulare auszufüllen darüber, wie sie zu erreichen sind in den nächsten 30 Tagen, um zum Beispiel im Falle einer Infektion Kontaktpersonen ausfindig machen zu können, Sitzpläne zu haben, wer hat neben wem gesessen, damit wir dann eben entsprechend die Leute auch gut erreichen können.
Aber auch das betonte Jens Spahn, Fiebermessstationen an den Flughäfen werde man auch weiter nicht einrichten. Das helfe nicht, die Ausbreitung von Coronaviren einzudämmen, sagte Spahn. Wohl aber jene simplen Verhaltensregeln, an die Lothar Wieler erinnerte, der Chef des Robert-Koch-Instituts.
Dass man eine gewisse Hygieneetikette hat. Jeder, der es noch nicht tut, möge sich, wenn er niest, in die Armbeuge niesen und nicht in die Hand. Wenn Menschen in einer Umgebung sind, wo andere Menschen krank sind und eine Grippe ähnliche Symptome haben, soll man sich natürlich möglichst mindestens einen Meter von diesen Menschen entfernen.
Und Reisen nach China bzw. in den Großraum rund um die 11-Millionen-Stadt Wuhan sollte man auch besser vermeiden. Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für China heute noch einmal deutlich verschärft. Auf der Internetseite des Ministeriums heißt es nun wörtlich: Vor Reisen in die Provinz Hubei wird gewarnt.
Was sich bisher also nur in anderen Ländern abgespielt hat, ist jetzt ein Stück näher gerückt. Eine neue Infektionskrankheit, die auch von Mensch zu Mensch übertragen wird, ist in Deutschland angekommen. Experten wundert das nicht. Professor Dr. Stefan Becker ist Koordinator für neu auftretende Infektionskrankheiten am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung in Marburg. Herr Professor Becker, wir hören schon seit Tagen immer wieder, dass unser Gesundheitssystem in Deutschland ja gut vorbereitet sei, auf das Auftreten einer solchen Infektion zu reagieren. Was heißt das denn konkret? Wie bereiten sich die Kliniken auf so einen Fall vor?
Also das geht schon mal los, bevor die Patienten in die Klinik kommen, beziehungsweise auch schon, doch man kann schon sagen, die Klinik, denn das Entscheidende ist, dass die Diagnostik steht für dieses neue Coronavirus und dass man dann sagen kann, wenn der Patient in solchen Zeiten wie momentan in die Klinik kommt, der hat kein Influenza und er hat kein Rhinovirus oder irgendeine andere Virusinfektion, sondern wirklich das neue Coronavirus. Dazu braucht man spezifische Tests, mit denen man diese Viren unterscheiden kann und die sind im Moment vorhanden.
Ah, das ist ja die gute Nachricht, denn die Symptome sind ja gar nicht so leicht zu unterscheiden von einer Lungenerkrankung, die durch das Coronavirus ausgelöst wird und eben der normalen Influenza. Wann ist es denn überhaupt ratsam, das checken zu lassen?
Also momentan hält ja noch so dieser Connect zu der Reiseanamnese. Das heißt also, wenn jemand in China war, da möglicherweise Kontakt hatte mit Leuten, die auch eine respiratorische Infektion, also eine Atemwegserkrankung hatten, kommt zurück und bekommt Fieber, dann sollte der zum Arzt gehen und sagen, ich war in China und bitte testet mich mal auf Coronaviren.
Jetzt gibt es schon dieses schnelle Diagnoseverfahren. Christian Drosten, der Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin, hat das entwickelt. Wer hat alles Zugriff darauf?
Die Information, wie diese PCR durchzuführen ist weltweit verbreitet. Also das kann jedes Diagnostiklabor, was die Möglichkeit hat, PCRs durchzuführen, kann diesen Test durchführen. Und soweit ich das sehe, tun das auch sehr viele hier in Deutschland.
Bei so einer möglichen größeren Bedrohung, wie läuft da die Koordination mit den entscheidenden Stellen? Mit wem arbeiten die Kliniken eng zusammen, wenn es um Seuchen geht?
Eine ganz zentrale Position hat da natürlich der öffentliche Gesundheitsdienst. Also die Gesundheitsämter und die Landesgesundheitsämter und das Robert-Koch-Institut in Berlin, die das koordinieren bzw. auch den Überblick behalten müssen, wo gibt es jetzt neue Fälle. Und deswegen ist dieser Verdacht auf das neue Coronavirus, wenn der ausgesprochen ist, ist ja auch meldepflichtig. Das heißt also, man muss schließlich und endlich dem Robert-Koch-Institut Bescheid sagen. Das läuft dann über die Gesundheitsämter und die Landesgesundheitsämter zum Robert-Koch-Institut, sodass der öffentliche Gesundheitsdienst eben weiß, wo sind jetzt momentan gerade akute Fälle.
Gibt es denn eigentlich auch einen Informationsaustausch mit China?
Der ist momentan sehr beschränkt. Also was jetzt die öffentlichen Stellen angeht und auch die Wissenschaftler angeht, ist das nicht so ganz einfach. Das könnte sicherlich besser sein.
Dass wir jetzt einen ersten Erkrankten in Deutschland haben, kann das möglicherweise sogar ein Vorteil für die Bekämpfung der Krankheit sein?
Also prinzipiell hatten wir das ja in der ganzen Zeit so befürchtet, beziehungsweise man musste das annehmen, dass zu uns nach Deutschland ebenfalls Fälle mit dem neuen Coronavirus kommen. Also insofern ist da keiner so richtig überrascht. Mhm. Und der Vorteil könnte sein, wir haben das Virus momentan nicht in der Hand. Ja. Mhm. Und es könnte natürlich möglich sein, aus diesen Patienten das Virus zu isolieren. Das würde uns sehr helfen für die weitere Erforschung und für die weiteren Gegenmaßnahmen, die wir ergreifen müssen.
Es gibt ja eine Ähnlichkeit zum SARS-Virus, der gehört auch zur Gruppe der Coronaviren. Hilft das? Kann man da auf Erfahrungen mit SARS zurückgreifen, eventuell sogar auf Medikamente?
Ja, das hilft auf jeden Fall bei der Einschätzung dieses Virus. Also wir wissen ungefähr, wie das sein könnte. Allerdings gibt es auch scheinbar auch Besonderheiten zwischen diesem neuen Coronavirus und dem SARS-Coronavirus. Allerdings gibt es noch keine Medikamente, sowohl gegen SARS als auch gegen dieses neue Coronavirus, die man jetzt unmittelbar einsetzen könnte, also die jetzt frei verfügbar wären für jeden Arzt.
Man sieht ja in China fast niemanden mehr ohne Atemschutzmaske herumlaufen. Schützen diese Masken eigentlich gut vor Viren?
Ja, wenn man richtig weiß, damit umzugehen, können die schützen. Es gibt da verschiedene Sicherheitsklassen bei diesen Masken. Das geht los mit solchen Masken, die die Chirurgen aufhaben bei Operationen, und die würden jetzt nicht viel bringen, um sich gegen solche Viren zu schützen. Die müssen dichter aufsitzen auf dem Gesicht. Bartträger haben da zum Beispiel ein großes Problem. Die kriegen diese Maske nie dicht. Man muss wissen, wie man damit umgehen muss, um sich dadurch zu schützen. Ich glaube, das hilft auf die Breite gesehen nichts, aber man muss sagen, wenn jemand, der erkrankt ist, so eine Maske aufzieht, dann ist das sicherlich hilfreich, dadurch, dass dann beim Husten oder beim Niesen eben diese Tröpfchen, über die die Ansteckung höchstwahrscheinlich erfolgt, eben nicht so weit gestreut werden.
Wir denken bei Viren ja eigentlich immer an Krankheitserreger, aber Viren können noch viel mehr und sind auch für unsere Gesundheit ein wichtiger Faktor. Darüber sprechen wir später in der Sendung nochmal, Herr Professor Becker. Zunächst mal vielen Dank. Und jetzt geht's erstmal um eine dank der guten hygienischen Bedingungen bei uns eher seltene Erkrankung, die auch nicht durch Viren, sondern durch ein Bakterium ausgelöst wird. Die Pest. Der französische Schriftsteller und Philosoph Albert Camus hat darüber einen berühmten Roman geschrieben, der so heißt wie die Krankheit, die Pest. Der 1947 erschienene Roman über die Stadt Oran, in der eine große Zahl toter Ratten das Unheil ankündigt, ist bemerkenswert aktuell.
Das Wort Pest war eben zum ersten Mal ausgesprochen worden. Heimsuchungen gehen tatsächlich alle Menschen gleich an, aber es ist schwer, an sie zu glauben, wenn sie über einen hereinbrechen. Es hat auf der Erde ebenso viele Pestseuchen gegeben wie Kriege. Und doch finden Pest und Krieg die Menschen immer gleich wehrlos. Dr. Rieu stand der Pest ebenso unvorbereitet gegenüber wie unsere übrigen Mitbürger. Und so muss man sein Zögern verstehen. So muss man auch begreifen, dass er zwischen Besorgnis und Vertrauen hin und her gerissen wurde. Wenn ein Krieg ausbricht, sagen die Leute, er kann nicht lange dauern, er ist zu unsinnig. Und ohne Zweifel ist ein Krieg wirklich zu unsinnig. Aber das hindert ihn nicht daran, lange zu dauern. Dummheit ist immer beharrlich. Das merkte man, wenn man nicht immer mit sich selbst beschäftigt wäre. In dieser Beziehung waren unsere Mitbürger wie alle Leute. Sie dachten an sich. Oder anders ausgedrückt, sie waren Menschenfreunde. Sie glaubten nicht an Heimsuchungen. Weil die Plage das Maß des Menschlichen übersteigt, sagt man sich, sie sei unwirklich. Ein böser Traum, der vergehen werde. Aber er vergeht nicht immer. Und von bösem Traum zu bösem Traum vergehen die Menschen und die Menschenfreunde zuerst, weil sie sich nicht vorgesehen haben. Unsere Mitbürger waren nicht schuldiger als andere. Sie vergaßen nur die Bescheidenheit und dachten, dass ihnen noch alle Möglichkeiten offen blieben, was aber voraussetzt, dass Heimsuchungen unmöglich sind. Sie schlossen auch weiterhin Geschäfte ab, bereiteten Reisen vor und hatten eine Meinung. Wie hätten sie da an die Pest denken sollen, die der Zukunft, dem Reisen und dem Gedankenaustausch ein Ende macht? Sie glaubten sich frei, und keiner wird je frei sein, solange es Geißeln der Menschheit gibt.
Zurück zu den aktuellen Geißeln der Menschheit. Die Corona der Schöpfung. Mensch gegen Virus. HR2 Kultur der Tag. Wir beschäftigen uns heute mit dem Coronavirus im Besonderen und mit Viren und was sie alles können im Allgemeinen. Bleiben wir aber zunächst nochmal beim Coronavirus, auch Wuhan-Virus genannt, weil dort die erste Erkrankung aufgetreten ist. Wuhan, das ist eine Stadt mit über 8 Millionen Einwohnern. In der gesamten Metropolregion leben gut 11 Millionen. Die chinesischen Behörden versuchen, die Ausbreitung des Virus mit Abschottung entgegenzuwirken. Ein Krankenhaus für etwa 1000 Infizierte wurde innerhalb weniger Wochen im wahrsten Sinne aus dem Boden gestampft. Sowas ist wohl nur in China möglich. Mehrere Städte wurden inzwischen isoliert. Knapp 60 Millionen Menschen stehen in China unter Quarantäne. Die Zentralregierung untersagt alle Gruppenreisen ins In- und Ausland. Offenbar mehren sich in der chinesischen Bevölkerung aber Zweifel, ob sie über das Ausmaß der Seuche wirklich wahrheitsgemäß informiert werden. Steffen Wurzel über Unmut und Protest und die Versuche der Staatsführung, ein Alles im Griff zu vermitteln.
Auch Li Keqiang trägt heute einen Mundschutz, wie auf den Aufnahmen der chinesischen Staatsmedien zu sehen ist. Wuhan, Jiayao, ruft er den Umstehenden zu. Auf geht's, Wuhan. Dazu reckt Li die rechte Hand in die Luft. Der chinesische Regierungschef hat sich in Wuhan mit Medizinern und Behördenvertretern getroffen. Das kurze Online-Video soll die Entschlossenheit der kommunistischen Staatsführung im Kampf gegen das Virus demonstrieren. Doch auch ganz andere Videos werden dieser Tage massenweise über Social-Media-Netzwerke geteilt. Zum Beispiel eines, auf dem ein etwa 40-jähriger Mann zu sehen ist, der an einem Schalter eines Krankenhauses steht und völlig ausrastet. Die Szene soll in einer Klinik in Wuhan gefilmt worden sein. Der Mann befürchtet offenbar, sich mit dem neuen Coronavirus angesteckt zu haben. Er bittet um einen Termin bei einem Krankenhausarzt. Er will sich am Aufnahmeschalter registrieren lassen, doch die vier Krankenschwestern hinter dem Schalter schicken ihn weg. Keine freien Betten mehr im Krankenhaus, sagen sie. Kein Mediziner sei verfügbar. Was die Szene zusätzlich dramatisch macht, während der um Hilfe suchende Mann nur einen sehr einfachen Mundschutz trägt, haben die Krankenhausmitarbeiterinnen gespenstisch wirkende weiße Hochsicherheits-Ganzkörperanzüge an. Es ist schwer zu sagen, wann und wo Videos wie dieses genau entstanden sind, aber klar ist, im Kampf gegen das Virus läuft in China längst nicht alles so gut organisiert ab, wie von den staatlichen Medien vermittelt wird. Besonders eindrücklich schildert dieser, etwa Mitte 20-Jährige, seine Eindrücke. Er komme aus Wuhan, erzählt er in die Kamera. In einem gut 10 Minuten langen Video spricht er über Erfahrungen und Gedanken der letzten Tage. Wenn man ins Krankenhaus will, um sich auf das Virus testen zu lassen, erzählt er, keine Chance, Chaos. Man muss stundenlang anstehen, bis man drankommt. Sein Gesicht hat der anonyme Videoerzähler hinter einer Gesichtsmaske versteckt. Wohl nicht nur aus medizinischen Gründen, sondern auch, um wegen seiner sehr deutlichen Worte nicht erkannt zu werden und keinen Ärger zu bekommen von den chinesischen Behörden. Warum um alles in der Welt haben uns die zuständigen Behörden nicht eher gesagt, wie gefährlich das Virus ist und dass wir eine Maske tragen sollten, fragt er. Die verantwortlichen Politiker hätten schon längst entlassen werden sollen. Diese und andere Videos zur Viruskrise sind nur kleine Einblicke und Einzelfälle. Aber sie zeigen, wie verstört und auch verärgert viele Menschen in China dieser Tage sind. Die Staats- und Parteiführung in Peking dürfte das nervös machen. Denn nichts fürchtet sie mehr, als die Kontrolle über die Deutungshoheit in der Krise zu verlieren. Denn alles, was die gesellschaftliche Stabilität und den Allmachtsanspruch der Kommunistischen Partei gefährden könnte, ist für die Führung in Peking gefährlich. Erst recht in einer Krise wie dieser Tage.
Corona-Chaos in China. Über Panik sprechen wir auch noch später in der Sendung hier in HR2 Kultur der Tag. Kommen jetzt aber nochmal zurück zu Professor Dr. Stefan Becker, Koordinator für neu auftretende Infektionskrankheiten am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung in Marburg. Herr Professor Becker, wir haben die Grippe vorhin schon erwähnt. An der Influenza sind in dieser Saison wieder deutlich mehr Menschen erkrankt als bisher am Coronavirus. Wir hatten bisher schon 13.000 Erkrankte allein in Deutschland und 32 Todesfälle durch die Grippe und der Peak der Welle ist noch nicht erreicht. Aber über die Grippe als Bedrohung wird wenig gesprochen, über das neue Coronavirus viel. Steht das im Verhältnis zur Gefährlichkeit?
Ich glaube, das steht vor allen Dingen im Verhältnis zu unserer Gewöhnung an irgendwas. Wir haben nicht so sehr viel Angst, wenn man bestimmte Phänomene schon mal durchgemacht hat und jeder und jede von uns haben schon mal so eine Grippewelle durchgemacht. Das passiert ja einfach jedes Jahr. Wir sind daran gewöhnt und uns stört es nicht mehr so sehr, dass da Tausende von Menschen sterben jedes Jahr. Und insofern ist da sehr viel Psychologie dabei. Das neue Coronavirus, eben weil es neu ist und wir es nicht kennen, das macht uns Angst. Die Grippe, die wir kennen und möglicherweise ähnlich gefährlich ist, macht uns keine Angst mehr.
Ich würde gerne mit Ihnen noch mal ein bisschen genereller über Viren sprechen. Unser Verhältnis zu Viren ist ja recht eindeutig. Wir finden sie bedrohlich. Dabei sind wir ja umgeben von ihnen und könnten ohne sie vermutlich gar nicht leben. Die Erforschung der Darmbesiedelung durch Viren steckt noch in den Anfängen. Aber man weiß schon, dass wir mehr Viren dort finden können als Bakterien. Und davon haben wir ja schon etliche auf den rund 200 Quadratmetern Darmoberfläche. Allein an Viren sind es 10 hoch 14 oder 10 hoch 15, da gibt es unterschiedliche Schätzungen. Ich weiß gar nicht, wie man diese Zahl, die da rauskommt, überhaupt benennt. Wofür sind Viren denn gut?
Viele Leute machen sich nicht bewusst, dass Viren nicht nur menschliche Zellen befallen, sondern auch Bakterien befallen. Also das sind dann, man nennt die dann auch Phagen. Und diese Bakterien werden quasi durch den Phagenbefall auch kontrolliert. Also wir haben in unserem Darm eine unglaubliche Menge an Bakterienzellen, die uns helfen, die Nahrung zu verdauen, die eine wichtige Rolle spielen bei unserem Immunsystem. Und diese Bakterien, die werden wiederum jetzt befallen von Viren und diese Viren scheinen dann die Zusammensetzung dieses Mikrobioms auch zu kontrollieren. Insofern sind die, wie Sie das schon gesagt haben, auch wichtig für unsere Gesundheit.
Und wann werden Viren bedrohlich?
Viren können bedrohlich werden in dem Moment, wo unser Immunsystem nicht damit richtig umgehen kann. Da gibt es viele Beispiele für. Es gibt manche Viren, mit denen haben wir einmal zu tun, die machen eine Erkrankung und danach sind wir geschützt für unser Leben, wie zum Beispiel bei den Masernvirusinfektionen. Und andere Viren, zum Beispiel Rhinoviren, da gibt es so viele unterschiedliche, dass wir jedes Jahr von einem anderen befallen werden und deswegen auch jedes Jahr unseren Schnupfen bekommen. Das ist wiederum was völlig anderes als diese Grippeviren. Ja? Die machen zwar auch Schnupfen und Husten, aber das ist eine schwerere Erkrankung, weil unser Immunsystem damit einfach mehr Probleme hat.
Nun gibt es durch Viren ausgelöste Krankheiten, die nur unter Tieren übertragen werden. Es gibt Krankheiten, die werden vom Tier auf den Menschen übertragen und dann eben welche, die von Mensch zu Mensch springen. Aber das bleibt ja nicht immer dabei. Das kann sich auch verändern. Was weiß man denn bisher über das Coronavirus und den Krankheitsverlauf?
Coronaviren sind eine ganz große Familie, wo ganz viele verschiedene Viren untergeschlüpft sind sozusagen. Und manche dieser Coronaviren sind in der Lage eben relativ, oder man kann gar nicht sagen, wie einfach das ist, dass die von tierischen Zellen auf menschliche Zellen überspringen können. Das heißt also auch von dem Tier auf den Menschen. Und das haben wir gesehen 2003 bei dem SARS-Coronavirus. Da wurde uns das erste Mal so richtig bewusst. Dann haben wir das bei dem MERS-Coronavirus erlebt, 2012. Da sprang das Virus von Kamelen auf den Menschen über. Und jetzt dieses neue Coronavirus scheint auch wieder so ein Fall zu sein. Dessen nächster Verwandter ist ein Virus, was in Flughundzellen vorkommt. Und man vermutet, dass das Virus von den Flughunden vielleicht über eine dritte Tierspezies dann auf den Menschen übertragen worden ist. Also es kommt immer wieder vor, Viren, besonders solche RNA-Viren wie Coronaviren, die sind sehr flexibel, sehr dynamisch, unterlaufen sehr vielen Veränderungen und können sich deswegen auch sehr, sehr schnell an neue Umgebungen anpassen. Und das hilft den Viren dann auch in einem neuen Wirt, wie das der Mensch für die tierischen Coronaviren ist, dann eben schnell sich anzupassen und sich auch zu vermehren.
Wie schätzen Sie das Coronavirus ein? Also bisher halten sich die Todesfälle ja noch in Grenzen, würde ich sagen, als Laie.
Ja, das sieht jetzt gerade so aus. Man traut sich im Moment kaum noch irgendwelche Vorhersagen zu machen, weil der morgige Tag das schon wieder Lügen strafen kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass es eine ganze Reihe von relativ milden Verläufen gibt bei diesem neuen Coronavirus, aber das lässt sich mit Sicherheit im Moment noch nicht sagen.
Und wie wir gelernt haben, so ein Virus kann sich auch schnell verändern. Professor Dr. Stefan Becker, Koordinator für neu auftretende Infektionskrankheiten am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Die sind wirklich beeindruckend, diese Viren. In einem Gramm Salat sind 10 hoch 9 Viren. Wir sind überall umgeben von den Dingern. Auch im Meer haben sie einen Lebensraum und viele Wirte gefunden. Man hat bisher rund 200.000 marine Virustypen identifiziert, die wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle für unser Klima spielen, denn sie haben die marinen Mikroben als Wirte und die wiederum beeinflussen unsere Ökosysteme und sind mitverantwortlich für die CO2-Aufnahme. Ganz wichtig in Sachen Klimawandel. Die Corona der Schöpfung, Mensch gegen Virus, HR2 Kultur der Tag. Ich weiß nicht, wie verbreitet die Lektüre von Albert Camus und seinem Roman Die Pest in China ist, aber die Reaktionen auf das Auftreten des Coronavirus in China und die Maßnahmen, die im Roman ergriffen werden gegen die Pest, ähneln sich.
Man kann sagen, dass von diesem Augenblick an die Pest uns alle betraf. Bis jetzt war jeder Bürger trotz der Überraschung und der Besorgnis, die diese merkwürdigen Ereignisse mit sich brachten, an seinem gewohnten Platz seiner Arbeit nachgegangen, so gut er konnte. Und das musste zweifellos so bleiben. Aber als nun die Tore geschlossen waren, merkten sie, dass sie alle in der gleichen Falle saßen und dass sie sich damit abfinden mussten. So geschah es zum Beispiel, dass ein so urplötzliches Gefühl wie das der Trennung von einem geliebten Menschen plötzlich und schon in den ersten Wochen ein ganzes Volk erfüllte und zusammen mit der Angst das größte Leid dieser langen Zeit der Verbannung bildete. Eine der auffälligsten Folgen der geschlossenen Tore war in der Tat die jähe Trennung, die die Leute unvorbereitet traf. Mütter und Kinder, Ehegatten, Liebespaare, die sich vor wenigen Tagen auf kurze Zeit getrennt, die sich auf dem Bahnsteig mit 2 oder 3 Ermahnungen verabschiedet hatten, in der Gewissheit, dass sie sich in ein paar Tagen oder Wochen wiedersehen würden, die sich, erfüllt vom blinden Vertrauen der Menschen, durch diese Abreise kaum von ihren gewohnten Gedankengängen ablenken ließen, sie alle waren mit einem Schlag hoffnungslos weit entfernt voneinander, unfähig zusammenzukommen oder miteinander zu verkehren. Denn die Tore waren ein paar Stunden vor der Bekanntmachung des Präfekten geschlossen worden. Und es war natürlich unmöglich, auf Einzelfälle Rücksicht zu nehmen. Man kann sagen, dass die erste Folge dieses schonungslosen Einbruchs der Krankheit unsere Mitbürger zu handeln zwang, als hätten sie keine persönlichen Gefühle. Während der ersten Stunden nach dem Inkrafttreten der Verordnung wurde die Präfektur von einem Heer von Bittstellern belagert, die telefonisch oder persönlich ihren Fall auseinandersetzten, der bei allen gleich dringlich war und gleich unberücksichtigt bleiben musste. Wir brauchten wirklich einige Tage, ehe uns klar wurde, dass wir uns in einer ausweglosen Lage befanden, in der die Wörter »verhandeln«, »Gunst«, »Ausnahme« keinen Sinn mehr hatten.
Die Pest ist glücklicherweise momentan nicht unser Problem, aber neue Infektionskrankheiten treten immer wieder auf. Deshalb gibt es ja auch Menschen wie Professor Becker vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, von dem wir schon gehört haben, dass es schwierig ist, die Gefährlichkeit einer neu auftretenden Seuche einzuschätzen. Man lernt da jeden Tag dazu, mit jedem neuen Patienten. Thorsten Schweinhardt blickt für uns auf Infektionskrankheiten, die uns in der Vergangenheit in Aufregung versetzt haben. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Salat zur Bedrohung wurde?
Oh, lecker.
So eine knackige, saftige Gurke ist schon was Feines. Ein Glück, dass man inzwischen wieder herzhaft reinbeißen mag. Das war nicht immer der Fall, wenn ich da so knapp 10 Jahre zurückdenke. Da hatten plötzlich alle Panik vor Gurken. Der Grund? Enterohämorrhagische Escherichia coli oder kurz EHEC. Ein Bakterium, das blutige Durchfallerkrankungen auslösen kann und das im Mai 2011 in Norddeutschland für mehrere Infektionsfälle sorgte. Die Folge? Frische Gurken wurden gemieden wie die Pest. Und das, obwohl kurz darauf das Robert-Koch-Institut erklärte, die Quelle der EHEC-Epidemie seien mit großer Sicherheit gar keine Gurken, sondern Sprossen. Am Ende waren übrigens weder Gurken noch Sprossen die Ursache, sondern etwas ganz anderes. Boxhornklee. Insgesamt starben deutschlandweit 53 Menschen an der EHEC-Erkrankung. Die meisten Fälle waren auf Norddeutschland beschränkt, die Panik grassierte aber deutschlandweit. Eine Geschichte, die sich schon oft wiederholt hat. Schon 1996 zitterte ganz Deutschland vor der bovinen spongiformen Enzephalopathie, abgekürzt BSE. Um sich vor Rinderwahn zu schützen, waren Steak, Marklößchensuppe und sogar Gummibärchen für viele erstmal tabu. Das Misstrauen gegen das britische Rindvieh hielt sich verhältnismäßig lange, bis die BSE-Panik 7 Jahre später dann endgültig verdrängt wurde durch SARS. Das schwere akute Atemwegssyndrom wurde 2002 erstmals in China beobachtet. Dort wurde deshalb bei Verkehrskontrollen schon mal Körpertemperatur gemessen, denn SARS brachte in der Regel heftiges Fieber mit sich. Obwohl an deutschen Flughäfen schon bald Passagiere aus China kontrolliert wurden, traten Mitte 2003 dann auch die ersten SARS-Fälle in Deutschland auf. SARS entwickelte sich zur ersten Pandemie des neuen Millenniums. Weltweit fielen ihr knapp 1000 Menschen zum Opfer. In Deutschland gab es keine Todesfälle durch SARS. 2006 dann ein neues Bild in Deutschland. Männer in Schutzanzügen, die keine Aliens jagen, sondern Geflügel. Der Grund? H5N1, die Vogelgrippe. Manche Bürger wurden zu regelrechten Vogelscouts und meldeten jeden toten Vogel am Straßenrand. Ganze Geflügelfarmen wurden abgeriegelt und der Tierbestand gekeult, sobald auch nur der Hauch eines Verdachts auf Vogelgrippe aufkam. Auch bei dieser Grippeepidemie gab es in Deutschland keine Todesopfer. Weltweit starben 2006 knapp 300 Menschen an der Vogelgrippe. Nicht zu verwechseln ist H5N1 übrigens mit dem Erreger H1N1, vor dem die Weltgesundheitsorganisation 2009 warnte. Die von Experten bevorzugte, eher langweilige Bezeichnung neue Grippe setzte sich nicht durch. Viel zu einprägsam war der landläufige Name Schweinegrippe. Die weltweite Panik wurde befeuert, weil der Schweinegrippe-Erreger verwandt war mit der verheerenden spanischen Grippe, die in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg bis zu 50 Millionen Todesopfer gefordert hatte. Allerdings sind Grippeviren dieses Typs im Grunde nichts Besonderes, denn sie sind regelmäßig an den jährlich wiederkehrenden Grippewellen beteiligt.
Alle Jahre wieder und immer auch mal wieder neu. Bedrohungen durch neue Infektionskrankheiten, die zu Seuchen werden. Noch gibt es keine Einreisebeschränkungen wegen des Coronavirus, noch gibt es keine Pandemie und auch eine sehr überschaubare Zahl an Erkrankungen in Europa. Wir sind also glücklicherweise weit entfernt von Panik. Oder doch nicht? Professor Dr. Jürgen Margraf ist Psychologe an der Ruhr-Universität in Bochum. Schönen guten Abend, Herr Professor Margraf.
Guten Abend.
Wenn wir in den Nachrichten die Bilder von leeren Straßen in China sehen, in den abgeriegelten Städten oder von hunderten Menschen mit Mundschutz, die versuchen, Peking zu verlassen, und dazu dann die Meldung, wie viele durch das Coronavirus erkrankt sind, dann haben wir Sorge, dass dieses Virus auch zu uns kommt. Das ist verständlich. Jetzt gibt es zwar die Aussage des Robert-Koch-Institutes und des Gesundheitsministers, dass unser System gut vorbereitet sei, aber eben auch den ersten bestätigten Fall in Deutschland. Wie leicht lässt sich der Mensch denn beruhigen?
Das folgt eigentlich so den Regeln der Psychologie der Risikowahrnehmung. Wir haben bestimmte Formen, in denen wir mit Risiken umgehen. Und wenn man das in große Forschung auf einen kurzen Nenner bringt, kann man sagen, alles, was ungewöhnlich ist, was nicht alltäglich ist, was nicht freiwillig ist, alles das fürchten wir ganz besonders und da lassen wir uns auch nicht gut beruhigen.
Das heißt, die Angst ist erstmal da, ne?
Die Kehrseite ist, dass wir dummerweise bei Dingen, die wir meinen, gut zu kennen, die alltäglich sind und so weiter, da sind wir viel zu vertrauensselig.
Mhm. Und wie groß ist dann der Schritt von der Angst, die offenbar sehr schnell auszulösen ist, die Angst vor Ansteckung hin zur Panik?
Das kann sehr schnell gehen. Panik ist ja was, was dann plötzlich eskaliert, wenn so eine Art Umkipppunkt kommt oder um es neudeutsch zu sagen Tipping Point, dann kann das eskalieren. Und das hängt ganz stark davon ab, was andere Leute sagen und tun oder was uns darüber gesagt wird, was andere Leute sagen und tun. Das heißt, da kommen die Medien jeder Art, soziale Medien oder die klassischen Medien und das unmittelbare Umfeld rein. Je nachdem, wie da reagiert wird, kann das in die positive oder in die negative Richtung umschlagen.
Wie stark ist die Entfernung da ein Faktor? Also solange es noch in China nur war oder nur in uns umgebenden Ländern, aber noch nicht bei uns. Jetzt ist es bei uns. Welcher Faktor ist das?
Das ist ganz klar etwas, was jeder auch versteht und nachvollziehen kann. Eine nahe Gefahr wirkt bedrohlicher als eine ferne, wobei man ja, ohne dass ich jetzt Epidemiologe bin, sagen muss, dass in der heutigen Welt mit den Reisetätigkeiten, die wir haben, diese Entfernung bei Weitem nicht mehr so eine Rolle spielt. Mhm. Was, glaube ich, eine große Rolle spielt, ist Vertrauen in Institutionen und in die Informationspolitik. Wenn wir das Gefühl haben, das ist transparent, da wird alles, was relevant ist, auch wirklich dann gesagt oder bekannt gegeben, dann lassen wir uns nicht so leicht erschrecken, wie wenn wir das Gefühl haben, irgendjemand sagt nicht die Wahrheit oder die kehren was unter den Teppich. Dann kann es sehr schnell sehr extrem werden.
Das ist ja bekannt, dass wenn Leute sehr schnell sagen, es besteht kein Grund zur Beunruhigung, dann ist man erst recht beunruhigt.
Genau, vor allem wenn man es wiederholt. Wenn man es 3, 4, 5, 6 Mal sagt, dann bleibt eigentlich hängen, irgendwas ist da. Und das kann dann problematisch sein.
Momentan haben wir jetzt ja diesen einen Krankheitsfall in München. Der Patient hat sich bei einem chinesischen Kollegen angesteckt, der bei seiner Rückkehr nach China dann positiv getestet wurde auf das Coronavirus. Wenn jetzt in der Belegschaft dieser Firma in Stockdorf bei München erhöhte Sorge besteht, dann ist das verständlich. Das betrifft aber nur sehr wenige Menschen. Welche Faktoren braucht es, damit sich Panik verbreitet?
Ich will nochmal zurückkommen auf diesen Punkt, dass wir leider uns vor den falschen Risiken fürchten und dann auch vor den falschen schützen, was im Endeffekt heißt, dass wir uns nicht genügend vor den richtigen Risiken schützen. Wenn Sie sich an die Vogelgrippe erinnern, was gab das für eine Aufregung? Mhm. Und wenn Sie das vergleichen mit dem Risiko für eine ganz, in Anführungsstrichen, normale Grippe, ich spreche jetzt von Influenza, da sterben pro Jahr ganz viele Leute in Deutschland dran und trotzdem nehmen wir das nicht richtig ernst. Von daher hat sowas wie das Robert-Koch-Institut absolut recht, wenn sie sagen, das ist nicht so gefährlich. Ne? Aber natürlich sollte man Dinge tun, die man auch ansonsten tun sollte, wie sich regelmäßig die Hände waschen, und zwar richtig waschen und auch ordentlich abtrocknen und so weiter. Die Panik entsteht dann, wenn dauernd darüber berichtet wird, ohne dass eine vernünftige Lösung aufgezeigt wird. Wenn nur berichtet wird über das, was passieren könnte, ohne dass darüber berichtet wird, was man auch dagegen machen kann. Da muss man halt leider sagen, in der Bewirtschaftung der Aufmerksamkeit erzielen natürlich extreme Aussagen meistens größere Effekte.
Die Zeitungen haben Corona natürlich auf den Titelseiten. Warten auf das Virus steht da. Die Angst geht um. Corona breitet sich aus. Das ist noch vergleichsweise harmlos. Bei Ebola, da hat der Spiegel zum Beispiel getitelt Ebola, die entfesselte Seuche, und warnte damals vor einer Gefahr für den Weltfrieden. Das ist ja bekanntlich nicht so gekommen, aber das Potenzial zumindest war da. Was macht das mit uns Lesern, wenn wir solche Schlagzeilen sehen?
Wenn wir nicht genügend reflektieren, dann kann das viel Schaden anrichten. Man muss allerdings da unterscheiden, welche Art von Medium man benutzt. Wenn wir lesen, so wie Sie gerade es erwähnten, dann haben wir eher die Chance, innezuhalten und uns selber was dazu zu denken. Wenn wir hingegen einem Medium folgen, das einen zeitlichen Rhythmus vorgibt, das war früher beim Fernsehen so und das ist jetzt bei vielen der sozialen Medien so, dann ist die Gefahr größer, dass wir uns in Angst und Panik hineinsteigern. Ein weiterer Effekt ist die Gefahr der Blasenbildung. Das heißt, wenn wir aktiv unsere Informationen so auswählen, dass sie nur zu dem passen, was wir ohnehin schon meinen zu wissen, dann gibt es auch da die Gefahr, dass das Ganze eskalieren kann. Von daher sind die klassischen Medien, gerade auch die Printmedien, im Vergleich noch viel besser als die anderen.
Die auch viel weniger in die Tiefe gehen. Also in den sozialen Medien lesen ja viele eigentlich auch nur die Überschriften.
Und dann ist natürlich auch noch die Frage, ob man andere so altsitzende Verhaltensgewohnheiten bedient, wie zum Beispiel Gruppenbildung. Also vielleicht erinnern Sie sich an AIDS und HIV, als eine Zeit lang zu befürchten stand, dass man ganze Gruppen von Menschen ausgrenzt als besonders gefährdet und damit potenziell für mich gefährlich und so weiter und so weiter. Damals haben Gesundheitspolitiker, ich erinnere an unter anderem Frau Süssmuth, sehr verantwortungsbewusst gehandelt. Es gab andere, zum Beispiel Herrn Gauweiler, die durchaus den Eindruck nahelegten, man sollte da Leute in Internierungslager bringen. Sowas kann man sehr leicht befördern. Und wenn sich das an Merkmalen festmacht, die man auch leicht erkennen kann, sei es sowas wie Hautfarbe oder Sprache oder Anziehen oder so, dann ist auch das potenziell gefährlich.
Also zusammenfassend können wir sagen, gegen Angst und Panik hilft eigentlich nur Information.
Transparenz und Informationen in solch einer Art und Weise überbringen, dass die Betroffenen auch wirklich damit umgehen können. Das heißt, dass sie Zeit haben, darüber nachzudenken, und bitte, dass jeder Einzelne vor der eigenen Tür kehrt, dass er also nicht versucht, maximale Aufmerksamkeit zu erregen mit maximal aufregenden Stellungnahmen.
Der unaufgeregte Panikforscher Jürgen Markgraf, Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Ruhr-Universität in Bochum. Dankeschön. Infektionskrankheiten, die sich schnell ausbreiten und zum Teil tödlich enden, sind bedrohlich. Sie haben aber auch wirtschaftliche Auswirkungen. In China haben die Behörden die Ferien rund um die Neujahrsfeierlichkeiten dort verlängert, damit die Menschen zu Hause bleiben. Es wird weniger produziert, weniger konsumiert. Schulen, Universitäten, Firmen, Restaurants, alles ist geschlossen. Das Land steht mehr oder weniger still. So eine Seuche verändert die Gesellschaft, auch bei Camus in Die Pest.
So wehrten sich die Gefangenen der Pest Woche um Woche, so gut es ging. Und wie man sieht, gab es sogar ein paar unter ihnen, die sich einbilden konnten, sie handelten noch als freie Menschen, sie vermöchten es noch, eine eigene Wahl zu treffen. Aber in Wahrheit konnte man zu dieser Zeit, Mitte August, sagen, dass die Pest alles überschwemmt hatte. Da gab es keine Einzelschicksale mehr, sondern nur noch ein gemeinschaftliches Erleben, das der Pest und der von allen empfundenen Gefühle. Das Größte war die Trennung und die Verbannung, mit allem, was sie an Angst und Auflehnung mit sich brachte. Bisher hatte die Pest in den dichter bevölkerten und der Hygiene ermangelnden Außenquartieren viel mehr Opfer gefordert als in der Innenstadt. Aber plötzlich schien sie sich zu nähern und sich auch in den Geschäftsvierteln einzunisten. Die Einwohner beschuldigten den Wind, er übertrage die Ansteckungskeime. Er stiftet Verwirrung, sagte der Hoteldirektor. Aber dem mochte sein, wie dem wollte. Jedenfalls wusste die Innenstadt, dass die Reihe an sie gekommen war, wenn sie nachts ganz nahe das immer häufigere Bimmeln der Krankenwagen hörte, die unter ihren Fenstern den trüben, leidenschaftslosen Ruf der Pest ertönen ließen. Man kam auf den Gedanken, innerhalb der Stadt selbst gewisse besonders stark betroffene Viertel abzusperren und nur den Menschen, deren Dienste unentbehrlich waren, das Verlassen zu gestatten. Die Leute, die bisher dort gelebt hatten, konnten nicht umhin, diese Maßnahme als besonders gegen sie gerichtete Schikane anzusehen und betrachteten auf alle Fälle im Gegensatz zu sich die Bewohner der anderen Viertel als freie Menschen. Diese ihrerseits trösteten sich dafür in ihren schweren Stunden mit dem Gedanken, dass andere noch weniger frei waren als sie. Es gibt immer einen, der noch mehr gefangen ist als ich, war der Satz, der damals ihre einzig mögliche Hoffnung zusammenfasste.
Die Corona der Schöpfung, HR2 Kultur der Tag. Es klang bereits mehrfach an in unserer Sendung, Viren sind durchaus nicht immer schlecht. Viren sind auch nützlich für unser Leben. Sie verursachen nicht zwangsläufig Krankheiten, sie können sogar helfen, Krankheiten zu heilen. Diesem Themenkomplex wollen wir uns jetzt intensiv zuwenden. Schon seit einigen Jahren wird in diesem Bereich geforscht und es gibt auch schon Erfolge. Joachim Budde über Viren in der Krebstherapie, die Hoffnung geben können, wo es sonst kaum Hoffnung gibt.
Hirntumore oder Glioblastome sind verhängnisvoll, denn es gibt wenig, was die Medizin bislang dagegen ausrichten kann. Die Standardbehandlung sieht so aus: so gründlich wie möglich herausschneiden, bestrahlen, Chemotherapie und hoffen, dass er nicht zurückkommt, sagt Professor Matthias Grohmeier vom Universitätsklinikum der Duke University in Durham im US-Bundesstaat North Carolina.
Die Aussichten sind halt sehr, sehr, sehr schlecht. Eigentlich kommt der Krebs in fast allen, vielleicht sogar allen Patienten wieder. Und wenn der Tumor zurückkommt, dann sieht es so richtig schlecht aus, weil da gibt es wirklich keine Hoffnung. Es gibt keine zugelassene Therapie für das Glioblastom, das zurückkehrt nach Standardtherapie.
Matthias Grohmeier arbeitet seit 25 Jahren daran, Polioviren gegen diese Art von Krebs einzusetzen. Denn die Tumorzellen tragen besonders viele eben jener Moleküle auf ihrer Oberfläche, über die Polio in menschliche Zellen eindringt. Der Virologe hat Polioviren so verändert, dass sie in gesunden Zellen nicht mehr funktionieren, Tumorzellen aber wirkungsvoll abtöten. PVS-RIPO heißt das Virus. Seit ein paar Jahren läuft eine klinische Studie, in der die Forscher Sicherheit und Verträglichkeit von PVS-RIPO testen.
Wir haben ungefähr eine 20% Rate von Patienten, die ganz herausragende Therapieerfolge haben, also wo wir ausgezeichnete Lebensqualität mit Tumorkontrolle oder Tumorverschwinden sogar, was sich so andeutet, dass wir auch in den Patienten, die vielleicht nicht so eine herausragende Antwort haben, die haben immer noch einen Benefit in der Lebenserwartung.
Die Ärzte träufeln Patienten etwa einen Kaffeelöffel Flüssigkeit mit den onkologischen Viren in den Tumor. Und dann dauert es Monate, bis er ganz verschwindet, wenn überhaupt. Das Erstaunliche dabei, PVS-RIPO ist nach spätestens 14 Tagen wieder aus dem Körper verschwunden. Doch die Wirkung hält an. Welche Mechanismen dahinter stecken, das hat Matthias Grohmeier jetzt zusammen mit der Immunologin Professor Smita Nayar von der Duke University herausgefunden.
When you put something in a patient,
wenn Sie dem Patienten PVS-RIPO geben, greift es nicht nur die Tumorzellen an, sondern auch Immunzellen in ihrer Umgebung.
Diese Tatsache ist wichtig, denn Krebszellen sind zwar kranke Zellen, sie können sich aber vor dem Immunsystem verstecken. Smita Nayar hat mit menschlichen Tumorzellen in der Petrischale und in Mäusen untersucht, was bei einer Infektion mit PVS-RIPO genau geschieht. Sie interessiert sich besonders für die dendritischen Zellen.
Does poliovirus do something to the dendritic cells?
Dendritische Zellen sind Wächterzellen des Immunsystems und deshalb so interessant, weil sie das Immunsystem aufwecken können. Und sie tragen ebenfalls den Poliovirus-Rezeptor auf ihrer Oberfläche.
You have two things happening.
Es passiert zweierlei. Unsere Polioviren infizieren die dendritischen Zellen, aber sie vermehren sich nicht darin, sondern sie aktivieren sie nur. Gleichzeitig infizieren und zerstören sie Tumorzellen und setzen Tumorantigene frei. Sozusagen die Visitenkarte der Krebszellen. Die dendritischen Zellen können jetzt also diese Informationen aufnehmen und T-Zellen auf den Krebs ansetzen.
for a T-cell response.
Die T-Zellen sind die Fresszellen und darauf spezialisiert, Krankheitserreger auszuschalten. Die Immunabwehr kann sie auf Vorrat bereithalten, falls eine Infektion erneut auftritt. Dann sprechen Ärzte von Immungedächtnis. Smita Nayar und Matthias Grohmeier wollen jetzt herausfinden, wie sie die Visitenkarte von Tumoren ins Immungedächtnis übertragen können, damit es sofort wieder anspringt, wenn der Krebs zurückkehrt.
Also Viren sind nicht nur krankmachend und bedrohlich, sie sind auch wichtig für uns. Sie leisten gute Arbeit in unserem Darm und haben wahrscheinlich sogar eine Schlüsselrolle in unserem gesamten Stoffwechsel. Und sie können heilen helfen. Dr. Dirk Nettelbeck vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Im Beitrag haben wir gerade erfahren, dass schon einigen Patienten geholfen werden konnte mit einer Virentherapie gegen Krebs. Wir haben aber auch gehört, dass der Arzt aus den USA schon seit 25 Jahren an den Polioviren forscht. Wie weit ist man denn inzwischen bei der Virotherapie?
Man muss schon auch sehen, dass Viren als Wirkstoffe natürlich sehr komplex sind im Vergleich zu kleineren Molekülen, die traditionell eingesetzt werden in der Krebstherapie. Aber es ist in der Tat so, dass man sehr gute Fortschritte erzielt hat. Es sind schon hunderte Studien an Patienten gelaufen, die ja Voraussetzungen sind, um einen Wirkstoff zuzulassen für eine Anwendung beim Patienten. Und für das erste Virus ist es tatsächlich auch schon gelungen, Sicherheit und Effektivität so weit zu zeigen, dass eine Marktzulassung erzielt worden ist. Es gibt ein Herpesvirus, was in der Routine-Onkologie eingesetzt wird bei der Behandlung bestimmter Patienten mit fortgeschrittenem schwarzen Hautkrebs.
Wie ist es überhaupt? Bei welchen Krebsarten kann man Viren ganz gut einsetzen, bei welchen schlechter?
Also im Prinzip kann man die Viren bei allen Krebsarten einsetzen. Es gibt auch ganz verschiedene Arten von Viren, die eingesetzt werden. Es gibt verschiedene Arten, diese Viren für eine spezifische Anwendung anzupassen, sodass es im Prinzip eine breite Einsatzmöglichkeit gibt. Was aber gleichzeitig auch bedeutet, es gibt nicht das eine Virus, was für alle Tumorpatienten einsetzbar sein wird.
Dr. Christine Engeland forscht an der Uni Heidelberg an im Labor veränderten Masernviren, die Krebszellen töten und sogar auch noch das Immunsystem aktivieren. Das ist wieder so ein Beispiel dafür, wie variabel Viren sind. Krankheiten auslösen und Krankheiten heilen, beides ist möglich. Passiert das auch sowieso im Körper ohne medizinisches Eingreifen?
Nein, also das ist nicht der Fall. Es gab tatsächlich schon ältere Berichte, wo man gesehen hat, dass Tumorpatienten, die sich eine natürliche Virusinfektion zugezogen haben, auch ein Ansprechen des Tumors gezeigt haben, bis zum kompletten Tumor verschwinden. Aber dass sich Viren wirklich dazu spezialisiert haben, auf natürliche Weise Tumoren nur zu infizieren, das ist nicht der Fall. Also es ist so, dass das tatsächlich eine gezielte Ausnutzung ist der Eigenschaften der Viren, die ja Profis darin sind, unterschiedliche gesunde Zellen zu infizieren, das heißt in diese einzudringen, sich zu vermehren und in vielen Fällen diese dann zu zerstören. Und das macht man sich zunutze, indem man die Viren verändert, wie das zum Beispiel bei den Masernviren möglich ist. Oder auch, indem man ausnutzt, dass Tumoren eine Art Achillesferse haben, weil durch die Änderung ihrer Schaltkreise, die erforderlich sind, damit sie zum Beispiel unbegrenzt sich vermehren können oder andere Eigenschaften wie Blutversorgung auslesen können, ist es so, dass sie empfindlich geworden sind gegen Virusinfektionen. Das heißt, man kann zum Beispiel einsetzen Viren, die normalerweise den Menschen gar nicht infizieren, weil sie eben die Verteidigungsmechanismen, die wir haben, nicht neutralisieren können. Aber sie können sich in Tumorzellen vermehren, weil diese Verteidigungsmechanismen nicht mehr aufweisen. Eine andere Alternative ist, dass man Impfviren nimmt, auch Masernviren zum Beispiel. Das ist ein Lebendimpfstoff, der sehr stark abgeschwächt ist und dadurch eine gute Immunreaktion vorruft, ohne die Krankheit auszulösen und wo man auch festgestellt hat, dass Tumorzellen deutlich empfindlicher gegen diese abgeschwächten Viren sind. Was aber sehr stark verfolgt wird, ist eben, die Viren so zu verändern, dass sie entweder ausschließlich in Tumorzellen eindringen oder nur in Tumoren ihren Vermehrungszyklus durchführen können.
Das ist ja unglaublich, was man da machen kann. Wie ist man überhaupt darauf gekommen, dass Viren sowas leisten können?
Ja, wie gesagt, es war tatsächlich Beobachtungen in der Medizin, die gezeigt haben, unter gewissen Voraussetzungen ist es offensichtlich so, dass natürliche Virusinfektionen dazu führen, dass Tumoren im Wachstum gehemmt werden oder sogar verschwinden. Man hat es dann schon Mitte des letzten Jahrhunderts versucht anzuwenden. Allerdings war es nicht möglich. Es hat erhebliche Nebenwirkungen auch gegeben. Und die moderne Virotherapieforschung ist wieder gestartet Ende des letzten Jahrhunderts mit neuen DNA-Rekombinationstechnologien, also sozusagen molekularen Präzisionswerkzeugen, mit denen man die Viren verändern kann. Man hat zum Beispiel in die Viren Schalter eingebaut, die nur in Tumorzellen angeschaltet werden. Ich hatte eben schon erwähnt, Tumoren haben bestimmte Schaltkreise aktiviert, um eben als Tumorzellen wachsen zu können. Mhm. Und wenn man entsprechende Schalter in die Viren einbaut, können sie nur in diesen Viren sich vermehren.
Toll, was man da alles machen kann. In Viren wird auch bei anderen Erkrankungen große Hoffnung gesetzt. Sie sollen statt Antibiotika eingesetzt werden. Phagen sind ja Viren, die sich Bakterien als Wirt suchen, also den Schlüssel dafür haben. Und die können bakterielle Erkrankungen bekämpfen. Antibiotika töten auch nur Bakterien ab und keine Viren. Aber inzwischen haben wir ja auch das große Problem der Antibiotikaresistenzen. Und von Phagen statt Antibiotika hört man in Deutschland noch recht wenig. Woran liegt das?
Ja, das liegt daran, dass man halt sehr lange auf Antibiotika vertraut hat, versucht immer neue Generationen von Antibiotika zu entwickeln, weil einfach auch die Prozesse gerade in großen Pharmaunternehmen etabliert sind, um solche Medikamente zu entwickeln. Da kann man sicherlich Parallelen zur Virotherapie sehen, die ja vor allen Dingen im akademischen Kontext entwickelt werden und wo die Entwicklungsprozesse und hin zur Klinik einfach völlig neu etabliert werden müssen. Es gibt da ganz andere Sicherheitsvorgaben. Zum Beispiel müssen Viren unter Hochreinheitsbedingungen hergestellt werden. Das sind alles Prozesse, die neu etabliert werden müssen und wo eben die Routine noch nicht geherrscht hat. Aber ich denke, es ist so, dass mit den von Ihnen erwähnten Antibiotikaresistenzen da auch die sozusagen Kollegen der Krebsmedikamente in der Bakterienbekämpfung der Phagen auch wieder ins Zentrum des Interesses rücken wird.
Ja, manchmal kann sowas dann eben auch als Katalysator wirken. Danke, Dr. Dirk Nettelbeck vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Viren können bedrohlich sein, sie können uns aber auch sehr helfen und sie tun das täglich, zum Beispiel in unserem Darm. Viren sind überall, auch im Meer, und es wird gerade erforscht, welchen Einfluss sie auf Ökosysteme ausüben, wie sie sich an veränderte Lebensbedingungen anpassen und vielleicht sogar unser Klima mit beeinflussen. Die Corona der Schöpfung war also ein sehr passender Titel für unsere Tagsendung heute. Manchmal muss der Mensch gegen ein Virus kämpfen, wie aktuell gegen die Influenza-Viren oder gegen das Coronavirus. Aber wir sind erst am Anfang der Forschung und wenn es darum geht, uns Viren zunutze zu machen, um Krankheiten zu bekämpfen, ist noch viel Luft nach oben. Die bisherigen Ergebnisse lassen aber viel erwarten. Mensch gegen Virus ist also nur bedingt der richtige Untertitel. Mensch mit Virus ist die Zukunft. Das war der Tag. Mein Name ist Doris Renk. Bleiben Sie gesund und panikfrei.